Wer von euch musste schon mal ein Bußgeld für zu schnelles Autofahren bezahlen? Das Ganze funktioniert ja so, dass es in verschiedenen Straßen und Orten unterschiedliche Geschwindigkeitserlaubnisse gibt. Und wenn ihr zu schnell fahrt und dann auch noch erwischt werdet, dann wird ein Bußgeld fällig. Und dann ist der Ärger oft groß. Dass du durch ein Bußgeld zum Nachdenken angeregt wirst über deinen Fahrstil, vielleicht sogar in Zukunft etwas vorsichtiger oder langsamer fährst, das zumindest indirekt auch beabsichtigt oder wäre wünschenswert. Aber ist die Zahlung solch eines Bußgeldes nun mit Buße gleichzusetzen? Dieser Frage möchte ich heute mit euch in der Predigt gemeinsam nachgehen. Und ich muss euch sagen, die Vorbereitung hat mich echt herausgefordert. Buße ist ja ein Begriff, der in der Bibel richtig oft vorkommt. Bekannte Bibelverse wie aus Matthäus 3, Vers 2, wo Johannes der Täufer spricht, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Oder Apostelgeschichte 2, Vers 38, wo Petrus predigt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Sind sehr bekannt, aber haben mich ehrlich gesagt bisher noch nie so richtig beschäftigt. Meine ersten Assoziationen bei dem Begriff Buße sind eher so mittelalterliche Mönche, die sich selbst geißelnd durch die Klosterflure laufen. Also Bilder, die mit unserer heutigen Gemeinderealität überhaupt nichts zu tun haben. Ich musste in der Vorbereitung erstmal verstehen, was der Begriff Buße im biblischen Kontext überhaupt bedeutet. Das war gar nicht so leicht. Und dann stellte sich mir auch noch die Frage, was Buße in meinem persönlichen Leben für eine Rolle spielt. Ich habe in der gedanklichen Auseinandersetzung damit in den letzten Wochen viel gelernt und viele spannende Sachen herausgefunden. Und deswegen freue ich mich, heute die Gelegenheit zu haben, einiges davon euch mit euch zu teilen. Und am Ende möchte ich dich auch persönlich herausfordern, darüber nachzudenken und dir die Frage zu stellen, ob Buße in deinem Leben relevant ist oder relevant werden könnte. Aber fangen wir von vorne an und starten erstmal mit der Wortbedeutung des Begriffes Buße. Der Duden nennt zwei unterschiedliche Definitionen. Die erste ist ein Ausgleich, den jemand für eine Rechtsverletzung zu zahlen hat. Und die zweite Definition ist das Bemühen um die Wiederherstellung eines durch menschliches Vergehen gestörten Verhältnisses zwischen Gott und Mensch. Die erste Definition ist wahrscheinlich die geläufigere. Wir kennen sie alle, zum Beispiel aus dem eingangs erwähnten Bußgeldkatalog. Ich habe einen Fehler gemacht und bekomme die Gelegenheit, diesen wieder auszugleichen. Die Strafe wird beglichen und damit ist das Thema erledigt. Die zweite Definition von Buße ist anders ausgerichtet. Hier geht es zwar auch darum, einen Fehler auszugleichen, aber es kommt zusätzlich noch die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und Mensch hinzu. Diese Art von Buße ist komplizierter. Es wird von einem Bemühen gesprochen. Das heißt, wir haben es also gar nicht in der Hand. Und es kommt auch noch etwas dazu, was jemand anders, in diesem Fall Gott, tun muss. Wie dieses Bemühen aussehen kann, praktisch, dazu sagt der Duden nicht mehr so viel. Aber die Bibel zum Glück. In meinem Bibellexikon steht, dass das hebräische Wort für Buße Schub heißt und mit hinwenden oder zurückkehren übersetzt werden kann. Ich denke bei diesen Worten sofort an den verlorenen Sohn, der sich wieder dem Vater und seinem Zuhause hinwendet und dorthin zurückkehrt, nachdem er vorher einfach nur weg wollte. Es bedeutet also so viel wie Umkehr. Du gehst deinen Weg in eine bestimmte Richtung in deinem Leben und machst dann eine 180-Grad-Wende. Neben dem hebräischen Wort Schub findet sich im Neuen Testament für Buße das griechische Wort Metanoien. Dies betont neben dem Aspekt des Umkehrens die Änderung des Sinnes. Abgeleitet vom griechischen Wort für Vernunft bringt es diese verstandesmäßige Komponente mit hinein, dass es zu einem Umdenken kommt. Und auch dein Geist, dein Denken und Handeln sich neu orientieren und du auf all diesen Ebenen verändert wirst. Um diese Umkehr äußerlich sichtbar zu machen, gehen Buße im Alten Testament oft mit Handlungen wie Opferungen einher. Fasten, Beten, dem Tragen grober Gewänder oder dem Bestreuen des Kopfes mit Asche. Diese äußeren Handlungen können aber niemals die innere Umkehr ersetzen, sondern sie sind Ausdruck derer. Sie zeigen, dass eine innere Umkehr und ein Umdenken stattgefunden hat. An manchen Stellen des Alten Testamentes kann man die Opferung auch in Richtung eines Ausgleichs verstehen, ähnlich wie bei einem Bußgeld. Zum einen gab es manchmal Ausgleichszahlungen für die Opfer. Zum anderen zeigt das fließende Blut eines Opfertieres, dass stellvertretend jemand für die Schuld sterben musste. Es musste ein Ausgleich stattfinden. Und dafür nahm man das Opfertier und tötete es. Und auch kann man durchaus Buße im Alten Testament in Verbindung mit Strafen bringen, wie wir später in einer Geschichte noch sehen werden. Jedoch können die Opferungen und Strafen keinen vollständigen Ausgleich schaffen. Sonst wären wir bei dem alten Gesetz geblieben und hätten Jesus nicht gebraucht. Interessant finde ich daran auch, dass die Strafen nicht nur etwas Böses sind, sondern dass es Gott tatsächlich darum ging, die Schuld der Menschen wieder auszugleichen, die Schuld auszulöschen und dem Menschen wieder gerecht zu machen. Buße hat also mehrere Elemente. Das erste ist die Reue, beziehungsweise Einsicht, falsch gehandelt zu haben, von Gott getrennt zu sein und diese Trennung selbst verschuldet zu haben. Der zweite Aspekt ist die Umkehr und Neuorientierung. Und als drittes kommen manchmal äußerlich sichtbare Bußhandlungen dazu. Und dann liegt der Ball bei Gott. Wir erinnern uns an die Definition aus dem Duden. Es ist ein Bemühen um Wiederherstellung. Und Gottes Reaktion ist im Alten und im Neuen Testament unterschiedlich. Im Neuen Testament gilt, was im 1. Johannes 1, Vers 19 steht. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Im Laufe der Kirchengeschichte hat es bedauerlicherweise lange Zeit ein Verständnis von Buße gegeben, das sehr irreführend war. Und da dies heute teilweise immer noch präsent ist, möchte ich da in einem kleinen Exkurs kurz drauf eingehen. Die römisch-katholische Kirche hat im 16. Jahrhundert eine Bußpraxis entwickelt, die für uns heute sehr befremdlich ist. Die Geistlichen haben viel über die Sünden der Menschen gepredigt und darüber, dass ihre Sünden sie in die Hölle bringen werden. Und gerade dort sind viele Bilder von der Hölle entstanden, die vielleicht auch die Kinderfrage am Anfang mit beeinflusst haben. Und sie predigten, dass es nur einen Weg gibt, die Hölle zu umgehen, und das sei, Geld zu zahlen für den Erlass der Sündenstrafen. Daraus ging ein ganzer Handel hervor, den man Ablasshandel nennt. Ablass bedeutet den Erlass von Sündenstrafen, was die römisch-katholische Kirche gegen bestimmte Leistungen anbot. Die Menschen haben Geld an die Kirche bezahlt und bekamen dann ein Dokument, das ihnen den Erlass ihrer Sünden bescheinigte. Aber auch Bußhandlungen wurden von der Kirche gefordert, wie zum Beispiel auf Knien eine bestimmte Anzahl von Treppenstufen hochzurobben, womit auch im Sinne eines Ausgleiches Sünden gesühnt, also ausgeglichen werden sollten. Papst Leo X. Gab einen neuen Ablass raus, um mit dem Geld, das er dort mit einnahm, den Petersdom zu finanzieren. Für die Finanzen der Kirche war das also alles äußerst praktisch und die Angst der Menschen vor der Hölle spielte in ihre Karten. So predigte zum Beispiel der berühmte Ablassprediger Johannes Tetzel: Wenn die Münze in der Kasse klingelt, die Seele in den Himmel springet. Und genau dieses Verhalten der Kirche war dann der Grund für Luthers 95 Thesen, mit denen er die Reformation in Gang setzte. Luther kritisierte die Geldmacherei der Kirche aufs Tiefste. Er sagte, dass Glaube und Gottes Gnade allein die Sünden der Menschen vergeben. Mehr braucht es dafür nicht. Luther wehrte sich also gegen eine Buße im Sinne von Bußgeldern, Strafen und Geldhandel. Er betonte Gottes Gnadenhandel an dem sündigen Menschen, durch das Menschen unverdient die Vergebung ihrer Schuld bekommen. Die Schuld der Menschen vor Gott hatte nämlich bereits sein Opfer und einen vollständigen Ausgleich bekommen. Denn er hat seinen Sohn Jesus geopfert, der einen grausamen Tod gestorben ist, um unsere Strafen stellvertretend zu übernehmen. Dem ist dann aber auch nichts mehr von unserer Seite hinzuzufügen. durch Luther wurde. Luther hat sich auf das stellvertretende Opfer Jesu zurückbesonnen. Er hat die Formel sola gratia geprägt. Das bedeutet allein durch Gnade. Auf diese theologische Grundlage sollte sich die Kirche zu Luthers Zeiten wieder stellen. Denn schon viele hundert Jahre zuvor hat Paulus diese Wahrheit gepredigt. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verlassen, die Gott ihnen zugedacht hatte, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Ein Vers aus Römer 3. Ich möchte nun im nächsten Teil mit euch schauen an einigen Beispielen aus der Bibel, wie Buße konkret aussehen kann. Und wir starten mit einem Psalm von David, wo er persönlich Buße tut. Und zwar geht es um Psalm 51. Ich möchte den ersten Teil des Psalms mit euch Stück für Stück gemeinsam lesen und dabei schauen, was wir dort über Buße finden. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt gerne im Psalm 51 auf und lest mit. In den Versen 1 und 2 wird der Kontext beschrieben. Ein Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Die Geschichte, die man als Hintergrundwissen dazu kennen muss, steht in 2. Samuel 11. Kurz zusammengefasst, geht David fremd, zeugt dabei einen Sohn und anschließend sorgt er dafür, dass der betrogene Mann Uriah in einem Hinterhalt getötet wird und David die Witwe Bathseba heiraten kann. Eine krasse Geschichte, in der David versucht, einen Fehler durch einen weiteren Fehler zu vertuschen. Und mit diesem Verhalten konfrontiert ihn nun Nathan. Ein mutiges Unterfangen bei Menschen, der schon mal jemand getötet hat, um seine Fehler zu verstecken. Wir finden hier also schon mal einen guten Grund für Buße. Aber schauen wir weiter. Ab Vers 3 wird Davids Reaktion beschrieben. Ich lese die Verse 3 bis 5. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meinen Sünden, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. David sieht ein, dass er falsch gehandelt hat. David versteht, dass das Verhältnis zwischen ihm und Gott gestört ist. David ist bereit zur Umkehr. Gleichzeitig ist ihm auch bewusst, dass er selbst seine Schuld vor Gott nicht durch irgendwelche Bußübungen abarbeiten kann, sondern dass er auf Gottes Gnade angewiesen ist. Und David bleibt auch nicht bei dieser einen konkreten Sache mit Bathseba stehen, sondern er sieht sich insgesamt als Sünder vor Gott. Ich lese noch die Verse 6 und 7. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit deinem willigen Geist rüste mich aus. David richtet sich aus auf Gott. Er will umkehren und wünscht sich, dass die Beziehung zwischen ihm und Gott wiederhergestellt wird. David tut Buße, bemüht sich um die Wiederherstellung seiner gestörten Beziehung zu Gott. Und Gott geht auf Davids Bemühen ein, fordert aber auch eine hohe Strafe. Wenn wir nochmal in die eigentliche Geschichte in 2. Samuel schauen, lesen wir dort, dass nachdem Nathan David mit seiner Schuld konfrontiert hat, er ihm auch mitteilte, dass sein Sohn, den er mit Bathseba gezeugt hat, sterben muss. Wir sehen also, im Alten Testament ist Buße durchaus mit Strafen im Sinne eines Ausgleichs verbunden. Denn das vollkommene Werk des stellvertretenden Opfers von Jesus war zu dieser Zeit noch nicht da. Und David musste für seine Schuld selber büßen. Ich möchte als nächstes noch ein zweites Beispiel aus dem Neuen Testament mit euch anschauen. Und ein besonders eindrückliches Beispiel von Umkehr ist die Bekehrung eines Kämmerers, der Königin von Äthiopien, was heute in etwa der Rolle eines Finanzministers entspricht. Also ein wohlhabender Äthiopier. Wir lesen in Apostelgeschichte 8, dass er in Jerusalem war und sich auf dem Rückweg nach Hause befand. Er saß in seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Denn Jesaja steht: Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Jesaja 53. Philippus, der mit im Wagen sitzt, hilft dem Finanzminister zu verstehen, dass Jesaja hier von Jesus spricht, auf den alle Sünde und Schuld der Menschen geworfen wird. Der Äthiopier scheint mit Gottes Hilfe einen einzigartigen Erkenntnismoment zu haben, denn er versteht, dass er in die Irre geht wie ein Schaf und dass sein Leben, das wahrscheinlich angenehm und voller Wohlstand war, doch in die falsche Richtung lief. Er scheint gespürt zu haben, dass dieses Leben, das er führte am Hof der Königin, für ihn nicht zum Frieden führt. Es steht interessanterweise gar nicht im Bibeltext, aber der Äthiopier muss auch gespürt haben, dass sein Leben, wo er sich um sich selbst und seinen Wohlstand dreht, Sünde vor Gott ist. Wir wissen nicht mehr über sein Leben, welche Schuld er vielleicht noch getragen hat oder Krankheit oder Schmerz. Ihn scheint es aber sehr bewegt zu haben, dass Jesus all das auf sich nimmt, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Ich lese noch weitere Verse aus Jesaja. Dort heißt es: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Fest steht, der Äthiopier erkannte seine Missetat. Er kehrte um von seinem Weg und begann ein Leben im Glauben an Jesus. Und zum Zeichen der Umkehr lässt er sich direkt noch auf dem Weg taufen. Wir sehen also hier, dass alle Kriterien der Buße vorkommen. Die Einsicht, die Umkehr und ein äußerlich sichtbares Zeichen. Die Taufe. So gesehen können wir also die Taufe als eine Folge der Buße und Umkehr sehen. Ich möchte ein wenig über Buße in meinem Leben mit euch teilen. Als ich im noch jugendlichen Alter war, bin ich für mich persönlich zu der Einsicht gekommen, dass mein Verhalten mich von Gott trennt und dass ich als Mensch niemals vor Gott bestehen kann. Paulus schreibt dazu: Der Sünde sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Römer 6. Deswegen habe ich mich im April 2001 taufen lassen. Und ich bin dankbar für all die Zusagen und Verheißungen, die Gott mir gegeben hat. Mein Taufvers steht im Psalm 1, Verse 2 und 3. Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht. Sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. Taufe und Buße haben also ganz große Überschneidungen. Auch die bekannten Verse, über die ich eingangs sprach, nennen ja Taufe und Buße in einem Atemzug. Tut Buße und lasst euch taufen, hat Paulus gepredigt. Aber trotz aller Überschneidungen bin ich überzeugt davon, dass wir das Thema Buße nicht einfach beiseite legen können, wenn wir getauft sind. Die Frage, wo uns unser Verhalten von Gott trennt, die bleibt und wo es gut ist, umzukehren, und wo wir uns Gott neu hinwenden sollten, begleitet uns unser Leben lang. Mein persönliches aktuelles Thema ist die Nächstenliebe. Die Bibel ruft uns an verschiedenen Stellen auf, unseren Nächsten zu lieben und die gute Nachricht weiterzusagen. Aber wenn ich ehrlich zu mir selbst und zu euch bin, stelle ich immer wieder fest, dass es mir meistens vor allem wichtig ist, wo ich selber von meiner Beziehung zu Gott profitiere. Was ich davon habe, einen Gottesdienst zu besuchen, wo meine Vorteile sind. Oft verstecke ich auch meinen Glauben an Gott, besonders bei der Arbeit, weil ich Angst habe, dass mein Glauben an Gott mir negativ ausgelegt wird. Manchmal fürchte ich auch Reaktionen meiner Mitmenschen. Und dies ließ schon so manches Zeugnis von mir verstummen. Das macht mich traurig, weil ich es mir eigentlich anders wünsche. Ich glaube, dass mich das auch von Gott trennt, weil ihm jeder einzelne Mensch endlich wichtig ist. In Römer 1 sagt Paulus: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die daran glauben. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht: Der Gerechte wird aus Glauben leben. Hier möchte ich umkehren und Buße tun. Ich möchte authentischer werden, mir ein Herz für meine Mitmenschen schenken lassen. Ich wünsche mir auch, weniger aus Angst zu handeln und viel mehr vor Begeisterung über Jesus zu reden, der Grundstein ist in meinem Leben. Ich will mich neu ausrichten und um wachsende Liebe für meine Mitmenschen bitten. Ganz im Sinne meines Trauverses aus 1. Thessalonicher 3, Vers 12. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe zueinander und zu jedermann. Das ist mein Thema. Bei dir kann es ein ganz anderes sein. Ich möchte dir nun Raum geben, dir selbst die Frage zu stellen. Muss ich Buße tun? Also dich zu fragen, wie ist die Beziehung zwischen dir und Gott? Gibt es Punkte in deinem Leben, wo du eine Trennung zwischen dir und Gott verschuldet hast? Und wenn ja, möchtest du umkehren und Buße tun? Die Antwort auf diese Frage müssen nicht immer radikale Dinge sein. Es könnten ganz triviale Dinge sein, die kleine Kurskorrekturen nötig machen. Wo haben Beschäftigungen die Oberhand gewonnen, die mir nicht gut tun? Wo bin ich mit meiner eigenen Gesundheit, der Gesundheit anderer Menschen oder auch mit der Natur zerstörerisch umgegangen? Von Jörg Swoboda gibt es ein altes Lied, das manche von euch sicherlich noch kennen. Es heißt, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Und in der Strophe, ist die Weiche falsch gestellt, wird am Schluss das Ziel verfehlt. Dass ein Mensch die Umkehr schafft, wirkt deine Kraft. Der Sänger weist darauf hin, dass letztendlich Gottes Kraft die Kraft ist, aus der heraus wir Menschen zur Umkehr bewegt werden. Das ist mir am Ende noch einmal wichtig zu betonen, dass auch dieses Umdenken, sich in seinem Leben neu zu Gott hin zu orientieren und auch der Wunsch, die Beziehung mit Gott in Ordnung zu bringen, letztendlich von Gottes Gnade mitgewirkt werden, der wir uns zur Verfügung stellen. Und Buße ist damit kein Kraftakt, den wir rein aus uns selbst heraus aufbringen müssen. Ich komme noch mal in den Römerbrief zurück, Kapitel 2, Vers 4. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Wir setzen in all diesen Punkten also nicht auf unsere eigene Kraft, sondern auf Gottes Entgegenkommen, auf seine Gnade und seine Güte. Ich möchte gern mit einem Gebet enden. Und wenn du persönlich zu dem Schluss gekommen bist, dass auch du dein Leben im Sinne einer Buße vor Gott bedenken willst, dann lade ich dich ein, dazu aufzustehen und es auch zu deinem persönlichen Gebet zu machen. Vater im Himmel, was kann ich dir sagen, was du nicht schon weißt? Ich habe anderen das Leben schwer gemacht und es waren doch oft nur Kleinigkeiten, um die es da ging. Ich wollte Recht behalten, aber ich vergaß die Liebe, die du geboten hast. Ich bin unfair gewesen, ich bin böse geworden, wo ich hätte Geduld aufbringen müssen. Ich war so sehr mit mir selbst beschäftigt, dass ich kein Ohr und kein Herz hatte für die, die Verständnis und Hilfe von mir erwarteten. Ich habe geschwiegen, wo ich hätte reden sollen. Ich habe den Dingen ihren Lauf gelassen, weil meine Angst größer war als mein Vertrauen zu dir. Deinen Geboten habe ich wenig Gewicht gegeben und deine Güte missachtet. Ich habe dich vergessen, Gott, bei vielem, was ich tat und dachte. Ich lasse mich gefangen nehmen von meinen Wünschen und Ängsten und sehne mich doch danach, frei und geborgen zu sein bei dir. Herr, ich bin erschrocken, wie schwierig es ist, im Alltag aus dem Glauben an dich zu leben. Ich bekenne dir mein Unvermögen und meine Schuld. Herr, erbarme dich. Amen.